HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Also wir begrüßen die Afrika-Reise der Kanzlerin nach 5 Jahren das erste Mal wieder. Afrika ist ein ganz wichtiger Partner für Europa.
Madame Merkel, soyez la très bienvenue.
Seien Sie herzlich willkommen. Mali öffnet Ihnen die Arme und empfängt Sie als Freundin.
Ich bin heute total glücklich, die Hand von deutscher Kanzlerin geschüttelt zu dürfen.
Voraussetzung ist aber, dass wir wegkommen, diesen Ländern nur Almosen zu geben. Wir müssen eine andere Dimension der Zusammenarbeit einleiten.
Man hat allerdings den Eindruck, bei allem, was Ziel dieser Reise sein soll, dass es im Wesentlichen darum geht, dass uns die Flüchtlinge ganz einfach gesagt vom Hals gehalten werden.
Wir müssen die Afrika-Anstrengungen deshalb intensivieren, weil einfach sehr viele Menschen in Hunger und Armut leben, keine Lebenschancen haben. Aber in dieser globalisierten Welt ist auch klar, dass die Menschen das nicht mehr so hinnehmen werden, dass sie abgehängt sind.
Wir müssen mittel- und langfristig eine neue Afrika-Politik auflegen.
Ich glaube, dass wir sehr viel stärker noch uns für die Geschicke Afrikas interessieren müssen. Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse.
Und deshalb eilt die Bundeskanzlerin mit rasendem Tempo gerade durch 3 afrikanische Staaten. Mali und Niger hat sie seit Sonntag absolviert. Jetzt ist sie in Äthiopien. 3 Tage, 3 Länder. Knapper kann man es nicht machen. Das ist sehr deutsch und kollidiert völlig mit afrikanischem Zeitgefühl. Aber so sind politische Planungen in Berlin. Angela Merkel soll Fluchtursachen in diesen 3 Ländern ansprechen. Sie sagt Geld zu, sie spricht mit Staatschefs und ausländischen Experten. Sie schüttelt Hände und zwängt sich in der nigrischen Hauptstadt sogar in eine Schulbank. Dann zieht ihr Tross weiter, die Maschine hebt ab und die sie begleitenden Journalisten schicken ihre Berichte nach Hause. Der Tenor: Merkel verspricht mehr Hilfe. Das klingt erstmal gut und lenkt den Blick auf jene Länder, durch die so viele Migranten nach Europa ziehen. Wer aber genauer hinschaut, kommt ins Grübeln. Sind die Prioritäten der Kanzlerin überhaupt dieselben wie die ihrer Gastgeber in Mali, Niger und Äthiopien? Warum sollte der bettelarme Sahelstaat Niger eigentlich das Schleppergeschäft abdrehen, von dem dort so viele profitieren? Und was nützt mehr deutsches Geld, das im Niger womöglich sogar ein paar junge Leute in Jobs bringt, gleichzeitig aber die Geburtenrate gigantisch hoch ist, wie in kaum einem anderen Land? Mit wem redet die Kanzlerin darüber auf ihrer Afrika-Reise? Wir tun es hier und jetzt im Tag. Und wir beginnen unsere Recherche mit jenem Schulbesuch der Kanzlerin, der sie einen kurzen Augenblick in afrikanische Herzlichkeit einhüllte. Bienvenue singt das kleine Mädchen in der nigrischen Hauptstadt. Und es klingt ganz anders als das, was die Kanzlerin in Dresden hören musste am Tag der deutschen Einheit. Angela Ulrich war in Niamey dabei.
Laila ist 11 und mächtig aufgeregt. Gleich kommt Angela Merkel und ihr Lied sitzt noch nicht ganz. Laila und ihre Mitschüler empfangen die Kanzlerin in ihrer Schule in Niamey. Der Schulhof ist staubiger roter Sand, aber die Klassenräume immerhin keine Hütten mehr, sondern feste, gelb verputzte Häuser. Dass von den 700 Kindern hier 500 Mädchen sind, findet Schulinspektorin Nana Musa einen riesen Fortschritt. Und heute zeigen wir ihnen ein Vorbild, dass ein Mädchen, das zur Schule geht, sogar Kanzlerin werden kann. Das wird sie ermuntern. Mädchen sind eh fleißiger als Jungs. Die Kanzlerin zwängt sich in eine enge Schulbank. Sie hört beim Rollenspiel zu, mit dem die Kinder Französisch und Bio lernen. Bildung, damit Mädchen in der Schule sind und nicht extrem früh verheiratet werden und Kinder bekommen, das ist ein Anliegen der Kanzlerin in Niger. Das Land ist bitterarm und hat die höchste Geburtenrate weltweit. Dagegen werden wir angehen, verspricht Nigers Präsident Issoufou. Wir haben ehrgeizige Ziele, um das Bevölkerungswachstum zu bremsen, und Deutschland wird uns helfen. In Niger kann die Kanzlerin gleich einen weiteren Grund für ihre Reise nach Afrika erleben, die Flüchtlingsbewegungen. Aus Niger selbst kommen zwar kaum Menschen nach Deutschland und Europa. Das Land ist zu arm, aber es ist zum Knotenpunkt für Flüchtlinge aus anderen Ländern Westafrikas geworden. Manche stranden auf ihrem Weg gen Norden und kommen nach Niger zurück, wie Otis aus Liberia. Der Mann im blauen Shirt sitzt im Schatten eines kleinen Auffangzentrums für Flüchtlinge. Wir sind hier gelandet, schau mal dort. Das ist mein Baby. Ich habe nichts mehr, niemanden zu Hause. Dahin kann ich nur zurück mit Hilfe, mit Garantien. Angela Merkel hört sich die Schicksale von Otis und anderen an. Sie spricht mit Helfern wie Marine aus Frankreich. Wir unterstützen die Menschen hier medizinisch und psychologisch. Die meisten bleiben nur ein paar Tage, bis ihre Papiere in Ordnung sind. Dann bekommen sie Tickets in ihre Heimatländer. Aber ob sie da je ankommen? Otis winkt nur ab. Deutschland wird der internationalen Migrationsorganisation, die das Zentrum in Niamey betreibt, pro Jahr künftig 10 bis 15 Millionen Euro zahlen. Eine der Zusagen der Kanzlerin auf ihrer Reise im Kampf gegen das Schlepperunwesen.
Wir werden Arbeitsgelegenheiten schaffen für die, die heute natürlich ihre Einkünfte auch aus der illegalen Migration bekommen. Die müssen ja eine Kompensation, einen Ersatz bekommen dafür. Und deshalb greifen die Dinge ineinander, Sicherheit und Entwicklung.
Merkel wirkt erschöpft und gleichzeitig inspiriert, als ihr Flugzeug aus Niger abhebt. Sie nimmt Erfahrungen mit, häufig bittere.
Angela Merkel hat dem Sahelstaat Niger mehr Hilfe versprochen. Sie hofft, den steten Fluss von Migranten aus diesem Land etwas auszutrocknen. Kurt Gerhardt, Sie kennen als ehemaliger Landesbeauftragte des Deutschen Entwicklungsdienstes den Wüstenstaat Niger wie Ihre Westentasche. Guten Abend.
Guten Abend.
Also mehr Geld. Und der nigrische Präsident verspricht, ja, wir kümmern uns um Fluchtursachen. Jetzt mal unabhängig davon, dass er das vielleicht will. Kann dieser Mann außerhalb seiner Hauptstadt überhaupt etwas durchsetzen? Wie weit reicht denn staatlicher Einfluss in diesem riesigen Land?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Darauf komme ich auch mal mit eigenen Gedanken sehr schnell noch heute, als ich auf die Situation da schaute. Das sind ja riesige Territorien, dünn besiedelt. Und die Armeen sind ja meistens nicht viel wert. Das konnte man besonders in den letzten Jahren in Mali sehen, aber da soll ja inzwischen ein bisschen was passiert sein. Aber es war ganz interessant, ich habe vor einiger Zeit mit dem nigerischen Premierminister gesprochen und ihn gefragt, was würden Sie sich am meisten wünschen von einem deutschen Entwicklungsminister? Da sagte er, Sicherheit. Das ist natürlich eine ganz große Sorge. Es ist ganz leicht für Bösewichter einzudringen in so ein Land, weil es eben so groß ist und weil die Grenzen praktisch gar nicht zu sichern sind. Also das ist ein riesiges Problem.
Und leicht ist es auch für Migranten, die meistens weiter südlich herkommen, aus Westafrika, in den Niger hineinzukommen. Dabei helfen ihnen viele im Niger. Warum sollte der Staatspräsident diesem Geschäft den Hahn abdrehen? Das ist für die nigrische Politik doch, das sieht man ja selbst von hier, leicht, vielleicht gar nicht attraktiv.
Naja, aber er kann mehr Geld kriegen, wenn er Leuten wie Frau Merkel sagt, ich tue jetzt mehr als vorher alles, was ich kann, um euer Problem mitzulösen, wenn ihr mir das entsprechend vergoldet sozusagen. Ich meine, ich sah heute in einer großen Zeitung auf der ersten Seite junge Damen am Flughafen von Niger, glaube ich, von Niamey, wie die also Frau Merkel da bekommen hießen. Sie waren eingehüllt in deutsche Flaggen und die Zeitung fand das ganz wunderbar, wie das so aussah und diese Willkommenskultur. Naja, ich habe gleich gedacht, die heißen natürlich nicht besonders Frau Merkel willkommen, sondern die heißen das Geld willkommen, das sie mitbringt.
Ich höre aus Ihren Worten eine gewisse, darf ich das so sagen, Bitterkeit. Vielleicht auch deswegen, nicht nur weil Sie den Niger kennen, sondern Mitautor des sogenannten Bonner Aufrufs sind, der eine andere Entwicklungspolitik fordert. Ihre These ist ja, mehr Geld, mehr Erfolg, die Gleichung stimmt nicht.
Nein, überhaupt nicht. Und das Wort Bitterkeit, das stimmt schon. Wenn man über Jahrzehnte so ein Land besucht und beobachtet und man merkt, es geht einfach nicht voran. Und dann guckt man auf einen anderen Teil der Welt in Ostasien und da tut sich derartig viel wirtschaftlich. Und wirtschaftlich, das ist nun mal im Zentrum des Vorankommens, nicht? Man muss ja Krankenhäuser bezahlen, man muss gute Schulen bezahlen, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und es ist halt so, dass in diesem Teil der Welt, vor allen Dingen in Subsahara-Afrika, sich so wenig tut. Es stagniert so viel. Die Leute bringen auch zu wenig zu Wege. Zum Beispiel verarbeitete Güter. Ich war in der Elfenbeinküste und in Ghana, da werden Kakaopflanzen gehalten und die Früchte werden geerntet, aber es wird keine Schokolade draus gemacht und keine Pralinen und weiß der Däubel, was man noch alles draus machen kann, sondern diese Wertschöpfung, die findet eben anderswo statt. Und solange das so ist, wird dieser Kontinent in weiten Teilen kaum vorankommen. Das ist doch fürchterlich.
Trotzdem bleibt ja die Herausforderung, wie soll Europa Migration aus Afrika bekämpfen? Soll sie das überhaupt?
Naja, ich denke, die wilde Migration, dass die Leute also durch die Wälder und eindringen in Deutschland, das kann ja niemandes Wunsch sein. Ich denke, Migration in welcher Form auch immer muss geordnet sein, sonst wird das immer zu großen Problemen führen. Und diese ungeordnete übers Mittelmeer etwa, die kann doch so nicht gehen. Deutschland macht sich doch mitverantwortlich für die Menschen, die dort den Tod finden.
Geordnet hieße, ganz kurz zum Schluss, ein Einwanderungsgesetz, wo Quoten festgelegt werden, wer darf kommen und wir suchen uns die aus.
Ich glaube, das geht nicht anders.
Kurt Gerhardt, Kenner des Nigers und Mitautor des sogenannten Bonner Aufrufs, der eine andere Entwicklungspolitik fordert. Besten Dank. Und hier kommt ein Ausschnitt aus einem Roman, den die Kanzlerin sicher nicht als Reiselektüre dabei hatte in Afrika. Es ist die Geschichte der Frauen des Nigerianers Baba Segi, eines Patriarchen, der die Krise kriegt, als er seine vierte Frau heiratet. Wie es halt so geschieht in polygamen Ehen, die zum gewaltigen Bevölkerungswachstum beitragen, weil jede Frau ihre Stellung durch eigene Kinder festigen will. Die Heirat mit Baba Segi verspricht, wie die Migration nach Europa, ein besseres Leben.
Als ich Baba Segi traf, schien sich alles zu fügen. Endlich würde ich meine Sorgen abschütteln können. Ich wäre mit einem Mann zusammen, der mich akzeptierte, der keine Fragen stellte und mein Schweigen nicht verstörend fand. Baba Segi war bestimmt nicht wie jüngere Männer, die eine Erklärung wollten, warum ich so abwesend wirkte. Baba Segi war zufrieden, wenn ich nichts sagte. Ja, ich habe mir dieses neue Heim ausgesucht. Nicht wegen der monatlichen Zuwendung, nicht wegen der Kostüme mit den Röcken aus Spitzen und auch nicht wegen der Korallenarmbänder. Das alles bedeutet mir nichts. Ich habe diese Familie gewählt, um mein Leben zurückzubekommen, um in der Anonymität zu gesunden. Und wenn man sich eine Familie erwählt, bleibt man bei ihr. Man bleibt bei seinem Ehemann, selbst wenn ihn die Freundinnen als polygames Ungeheuer bezeichnen. Man bleibt bei ihm, auch wenn die eigene Mutter sagt, er sei ein überfütterter Orang-Utan. Man betrachtet ihn in einem anderen Licht und sieht ein zwar korpulentes, doch freundliches und großzügiges Wesen. Nachdem ich ihm zum ersten Mal begegnet war, erzählte ich Lara, ich hätte den perfekten Mann für mich gefunden. »Du willst einen Polygamisten heiraten und Teil einer großen, grauenhaften Familie werden? Mama dreht durch.« »Wann erzählst du's ihr?« kicherte meine Schwester hämisch, in der Gewissheit, dass ich Mamas Verbitterung diesmal über mich ergießen würde. »Bald«, sagte ich.
Die geheimen Leben der Frauen des Baba Segi, so heißt dieser Roman aus Nigeria von Lola Shoneyin, und wie Sie sicher schon ahnen, mit dem Einzug der neuen Frau gerät der Haushalt des alten Baba schwer durcheinander. Es entstehen sozusagen Fluchtursachen. H2 der Tag. Die Kanzlerin in Afrika, heute unser Thema. Gerade war sie im Niger, in einem Land mit einer der höchsten Geburtenraten weltweit. Es ist ein islamisches Land. Man könnte also vermuten, es gibt überhaupt keine Geburtenplanung. Aber das ist nicht ganz so. Jedenfalls gibt es Angebote für Frauen. Katrin Gensler berichtet.
Amsatu Daugo hat eine braune Ledermappe vor sich ausgebreitet. In dieser finden sich alle nur denkbaren Verhütungsmethoden. Antibabypille, Kondome, Spirale, ein hormonelles Verhütungsstäbchen. Die Hebamme, die in Niamey, der Hauptstadt des Niger, arbeitet, holt sie mehrmals täglich hervor. In der Stadtteilklinik Banifandu ist Familienplanung längst kein Tabu mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Hamsatu Daugo. Wir können heute eine ganze Woche zur Woche der Familienplanung erklären. Alle Frauen kommen und wir stellen die verschiedenen Verhütungsmethoden vor, deren Vorteile, aber auch die möglichen Nebenwirkungen. So können wir etwas gegen die Gerüchte unternehmen. Gerüchte. Damit meint sie die Behauptung, dass Familienplanung gegen den Islam verstößt. Rund 80% der Einwohner bekennen sich zum Islam. Überall stehen Moscheen und gebetet wird in aller Öffentlichkeit. Umso überraschender ist es auf den ersten Blick, dass die Klinik Banifandu, sie arbeitet wie eine gynäkologische Praxis, von 24 muslimischen Organisationen getragen wird. Seit 20 Jahren setzt sich diese für Familiengesundheit ein. Alu Hammer Meiger ist Generalsekretär und stolz auf die Arbeit des Zusammenschlusses. Anstatt zu sagen, habt viele Kinder, sagen wir, organisiert euch. Wir nennen es Familienorganisation. Es ist ja gut, Kinder zu haben, aber man muss sie erziehen, ausbilden und betreuen, damit sie verantwortungsvolle Menschen werden. Diese Verantwortung ist von größter Bedeutung. Leicht war die Anfangsphase jedoch nicht. Es gab jede Menge Kritik. Seiner Meinung nach half jedoch eine Konferenz im Jahr 1997, zu der alle bedeutenden Vertreter eingeladen wurden. Alu Hammer Meiger erinnert sich. Die wichtigsten muslimischen Meinungsführer waren gekommen, um an der Weiterbildung teilzunehmen. Sie haben verstanden, der Islam ist gar nicht gegen Familienplanung, wohl aber gegen ein Geburtenlimit. Trotzdem ist diese Einstellung bis heute eine Ausnahme. Im Wahlkampf um das Präsidentschaftsamt hat sich kein Politiker dazu geäußert. Patat Cho, als ein heißes Eisen gilt das Thema. Dabei sind die Zahlen eindeutig. 1967 lebten noch 3,5 Millionen Menschen im Niger. Heute sind es offiziell gut 18 Millionen. Inoffiziell geht man bereits von 20 Millionen aus. Das Land wächst jährlich um 3,9% und damit so stark wie kein anderes auf der Welt. Jede Frau bekommt im Schnitt 7,6 Kinder. An der Universität Abdou Moumouni ist deshalb Soziologe Issaka Maga Hamidou besorgt. Seit Jahren forscht er zur Bevölkerungsentwicklung. Doch gerade bei religiösen Meinungsführern findet er noch immer wenig Gehör. Wenn ich mit Vergleichen arbeite, beispielsweise mit arabischen Ländern, dann sage ich, schaut euch an, wie das läuft. Es sind muslimische Länder, aber Verhütungsmethoden werden genutzt. Dann heißt es gerne, aber die Araber, das sind doch keine guten Muslime. Und das, obwohl Probleme offensichtlich sind. Auf dem Entwicklungsindex der Vereinten Nationen ist Niger Schlusslicht. Nur jeder vierte bis fünfte Erwachsene kann lesen und schreiben. In der Hauptstadt Niamey versuchen täglich unzählige junge Menschen, sich als Tagelöhner durchzuschlagen. Geregelte Arbeit gibt es kaum. Mittlerweile wird auch fruchtbares Land, um die explodierende Bevölkerung zu ernähren, ständig knapper. Trotzdem kann Demografie-Spezialist Hamidou auch nachvollziehen, warum gerade auf dem Land, wo knapp 80% der Bevölkerung lebt, viele Kinder bis heute als wichtig angesehen werden. Diese Regionen leben von der Landwirtschaft, aber es ist keine moderne Form, weshalb man, wie wir sagen, viele Arme braucht. Aber auch für die Zukunft von Familien ist es wichtig. Wenn die Eltern älter werden, gehen sie davon aus, unsere Kinder kümmern sich um uns. Immerhin, im städtischen Umfeld gibt es schon erste Anzeichen dafür, dass Frauen nicht mehr jedes Jahr ein Kind bekommen. Schätzungen zufolge liegt die Geburtenrate in Niamey derzeit bei 5 Kindern pro Frau. Grund dafür ist die steigende Bildung von Frauen, allerdings auch der immer knapper werdende Wohnraum.
Verhütung, Geburtenplanung, heikle Themen, nicht nur im Sahelstaat Niger. Gerade hat der dortige Präsident der Kanzlerin bei ihrem Kurzbesuch lapidar versprochen, wir werden etwas gegen das Bevölkerungswachstum tun. Wie er das machen will, davon ist nichts überliefert. Dabei wird es in der Sahelzone eng. Ich fragte vor dieser Sendung Rainer Klingholz, den Vorstand des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, wie seine Prognose für die nächsten 15 Jahre ist.
Also insgesamt wird Afrika in den nächsten 15 Jahren, also bis 2030, von heute 1,2 Milliarden dann auf fast 1,7 Milliarden anwachsen. Das heißt, eine halbe Milliarde Menschen kommt da hinzu, vor allem in Westafrika, vor allem in Ostafrika. Da haben wir Länder wie Niger beispielsweise, wo sich die Bevölkerung bis zu diesem Stichtag 2030 annähernd verdoppeln wird.
Und schon jetzt ist die Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung im Niger und in Mali, bleiben wir in den Ländern, wo die Kanzlerin gerade war, im Durchschnitt 15 Jahre jung. Was bedeutet das denn für die Volkswirtschaften dieser Länder?
Also im Prinzip könnte das zu sehr erfolgreichen Volkswirtschaften führen, denn junge Menschen, die produktiv sind, tun natürlich sehr viel für ihr Land. Das Problem ist, dass die jungen Menschen dort kaum eine Chance bekommen, produktiv zu werden, denn es fehlt an Arbeitsplätzen. Nehmen Sie das Beispiel Niger, wo die Kanzlerin gerade war. Dort haben wir jedes Jahr im Moment 600.000 neue junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt strömen. Es gibt im ganzen Land aber nur 150.000 formale Jobs, die tatsächlich bezahlt werden. Der Rest sind Hilfsarbeiten, das sind Subsistenzbauern. Das heißt, von dem, was jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt kommt, im Vergleich dazu gibt es insgesamt nur ein Viertel so viele Arbeitsplätze. Und das zeigt, wie desolat die Lage dort ist und wie gering die Perspektiven der jungen Menschen dort sind, im eigenen Land irgendwas zu werden.
So viele junge Männer müssen die afrikanischen politischen Eliten dann nicht eigentlich froh sein um jeden, der nach Europa migriert und diese Migration eigentlich befördern statt zu verhindern?
Also ganz ehrlich gesagt sind die meisten afrikanischen Führer froh, wenn sie auf diese Art und Weise ein paar ihrer Einwohner loswerden. Das reduziert die Probleme in den Ländern. Zumal, wenn die Menschen es schaffen, in anderen Ländern irgendwie Fuß zu fassen, irgendein Geld zu verdienen, dann überweisen sie im Allgemeinen gewisse Summen an ihre Familien, an ihre Angehörigen zurück in den Heimatländern. Und das macht in den Ländern einen ganz wesentlichen Teil der Einkommen in den Familien aus.
Das weiß die Kanzlerin natürlich auch. Sie hat ja richtige Berater oder wichtige Berater, die ihr das aufschreiben. Trotzdem muss sie hinreisen und für das heimische Publikum hier in Deutschland zeigen und beweisen, ich tue was gegen Fluchtursachen. Ist sie da nicht in einer misslichen Lage?
Dass man irgendwas gegen die Fluchtursachen tut, ist ja absolut vernünftig. Und im Grunde versucht das die Entwicklungszusammenarbeit seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Denn es geht dabei darum, den Menschen vor Ort Perspektiven zu geben, wenn sie etwa in Äthiopien oder im Niger sind, dass sie dort ihr Leben selbstständig gestalten können mit einem Einkommen. Und wenn sie das können, dann kommen sie selten auf die Idee, nach Deutschland oder nach Europa zu gehen, wo sie ja erstmal als Asylbewerber in einer nicht ganz komfortablen Situation sind. Also es ist absolut sinnvoll, die Fluchtursachen dort zu bekämpfen. Aber es geht natürlich jetzt bei dem, was die Kanzlerin macht, im Wesentlichen darum, Flüchtlinge auch möglichst fernzuhalten. Das heißt, Europa ist ja im Moment dabei, seine Außengrenzen mehr oder weniger zu sichern, die Überfahrt über das Mittelmeer zu erschweren. Und dazu gehört eben auch, dass man diese Flüchtlingsströme, die ja durch viele afrikanische Länder gehen, die zu regulieren oder zu unterbinden. Und deswegen geht sie in diese Länder, um zu sagen, passt doch besser auf diejenigen auf, die bei euch durchs Land ziehen.
Sie geht in diese Länder, aber in ihren Reden stand nicht im Mittelpunkt der Kampf gegen Bevölkerungswachstum. Sie haben uns eben die Zahlen genannt. Jedes Jahr kommen zwischen 600.000 und 800.000 Menschen im Niger auf den Arbeitsmarkt. Wenn sie das Bevölkerungswachstum in den Mittelpunkt stellen würde, dann müsste sie sich ja mit dem Papst, mit evangelikalen Kreisen und mit muslimischer Geistlichkeit gleichzeitig anlegen. Die Kanzlerin hat auf ihrer Afrika-Reise nicht laut gesagt, tut was für die Verteilung von Kondomen und Pille.
Das hat sie nicht getan, weil das eine sehr politisch unkorrekte Aktion, Äußerung wäre. Ich kann das machen, weil ich ein Institut leite, was sich mit solchen Fragen beschäftigt. Aber ein westlicher Politiker, der nach Afrika kommt und den Menschen sagt oder vorschreibt, kriegt mal weniger Kinder, der bekommt wahrscheinlich schnell wieder die Tür gezeigt, auf der die Person dann nach Hause fahren kann. Das muss man ein bisschen raffinierter machen. Es geht darum, jetzt nicht zu sagen, hier sind die Kondome, hier ist die Pille und wendet diese Dinger gefälligst an, sondern es geht darum, die Lebensbedingungen zu verbessern, die Bildungsbedingungen zu verbessern. Denn eine Folge dieser Entwicklung wäre, dass die Kinderzahlen von alleine sinken. Deswegen muss man sich um die Entwicklung kümmern und dabei spielt Bildung eine ganz wesentliche Rolle. Denn Mädchen, die mindestens eine Sekundarbildung haben, also bis zum Alter von 16, 17 Jahren zur Schule gegangen sind, die bekommen in diesen Ländern nur halb so viele Kinder wie Mädchen, die nur zur Grundschule oder nie in die Schule gegangen sind. Und daran sieht man, dass Bildung das beste Verhütungsmittel ist. Und gegen Bildung kann sich keiner auflehnen, da kann man nicht sagen, Bildung wollen wir nicht. Deswegen ist Bildung das wichtigste Instrument, um dort die Entwicklung voranzubringen, nicht nur wegen der Bevölkerungsfrage, sondern weil Frauen mit einer besseren Bildung auch andere Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten, eigenes Einkommen zu erwerben, unabhängig von den Männern zu werden, die häufig über die hohen Kinderzahlen bestimmen und so weiter und so fort.
Aber das hat auch damit zu tun, dass traditionelle Eliten, also die Väter, die Brüder, die müssen das ja auch unterstützen.
Das tun sie nicht unbedingt in diesen Ländern. Das ist eben das Problem. Wir haben das in Uganda, wir haben das in Tansania, in anderen Ländern auch, wo die Eliten eigentlich es ganz gut finden, wenn viel Nachwuchs da ist, weil es so als gesellschaftlich wichtig gilt, wenn man große Familien hat, gerade in Ländern, wo eine Mehrehe erlaubt ist. Dort haben dann die einflussreichen Männer häufig 3, 4, 5 Frauen und locker dann auch mal 20, 30, 40 Kinder. Wenn das ein Gesellschaftsmodell ist, was dort angesehen ist, dann ist das schwer. Aber man muss immer bedenken, es geht dabei nicht um das Wohl der Kinder, denn wenn es das wäre, was die Menschen interessiert, dann würden sie sagen, ich versuche meinen Kindern möglichst gute Chancen zu geben, ihr Leben zu gestalten. Und dann ist es besser, wenn ich weniger habe, weil ich dann auch die Mittel habe und weil der Staat die Mittel hat, die Lehrer auszubilden, die Schulen zu bauen, die Häuser zu bauen, die für die wachsende Bevölkerung notwendig sind. Aber genau das passiert dort nicht und deswegen wird durch das starke Bevölkerungswachstum die Lebenslage in vielen dieser Länder von Tag zu Tag schwieriger.
Bevölkerungswachstum in Afrika. Die Prognosen, die Rainer Klingholz, der Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, vorstellt, konterkarieren eigentlich alle Bemühungen der Kanzlerin zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Die Arbeitsmärkte der Sahelstaaten können die jungen Leute gar nicht aufnehmen. Migration ist für diese Länder also überlebenswichtig. Und was sagen die Vereinten Nationen dazu? Sie verweisen auf das große Ganze und vernebeln dadurch das Thema Geburtenkontrolle, wie Kai Clement berichtet.
John Wilmoth von der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen unternimmt ein etwas absurdes Zahlenspiel zur Weltbevölkerung. Selbst wenn wir von 7,3 Milliarden zu 4,3 kämen, solange wir fossile Energien nutzen, Kohle, Öl, Gas, haben wir eine massive CO2-Bilanz, die große Umweltprobleme verursacht. Bevölkerungsentwicklung sei deshalb ein universelles Thema für die Vereinten Nationen. Ob das Klimaabkommen von Paris oder die jüngsten New Yorker Konferenzen zu Flüchtlingen, all das gehört letztlich in das große Bild, mit einer immer enger zusammenrückenden Welt zurechtzukommen. 2015 waren es noch 7,3 Milliarden Menschen, 2 Milliarden mehr als noch ein Vierteljahrhundert zuvor. Und der Blick der Vereinten Nationen in die Zukunft, in 15 Jahren dürften es bereits 8,5 Milliarden Weltbevölkerung sein. Mehr als die Hälfte dieses Wachstums kommt aus Afrika. In anderen Teilen der Welt gibt es überwiegend auch fortgesetztes Wachstum, aber deutlich schwächer. Ein anderer wichtiger Teil wird aus Asien kommen. John Wilmoth war Professor in Berkeley, bevor er 2013 die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen übernahm. Im vergangenen Sommer hat er den letzten großen Bericht der UN vorgelegt. Alle 2 Jahre aktualisieren die Forscher ihre Prognosen.
This is one of the great good news stories.
Das ist eine der großartigen guten Nachrichten unserer Zeit, die Verlängerung der Lebensdauer durch bessere Ernährung, Lebensqualität, Abwasserentsorgung, medizinische Versorgung. Alles Ziele, für die sich die Vereinten Nationen in ihren sogenannten nachhaltigen Entwicklungszielen stark machen.
May I take it that the Assembly wishes to adopt draft resolution A/70/L1? It is so decided.
Verabschiedet hat die UN-Generalversammlung diese Ziele vor einem Jahr. Kampf der Armut, Kampf der Kindersterblichkeit, Kampf den Krankheiten. Alles Ziele für eine bessere Welt, aber auch für eine mit mehr und länger lebenden Menschen. Der Schlüssel für ein geringeres Bevölkerungswachstum ist deshalb Geburtenplanung. Wir brauchen Strategien, die Paaren, Männern wie Frauen ermöglichen, die Zahl ihrer Kinder zu kontrollieren, die Zeitpunkte und Abstände der Geburten. Dazu heißt es, bei den vor einem Jahr verabschiedeten nachhaltigen nachhaltigen Entwicklungszielen unter Nummer 3 zu guter Gesundheit.
Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu Sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung und die Einbeziehung der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten.
Das ist, wenn auch etwas sperrig formuliert, ein großer Auftrag, den sich die Länder der Vereinten Nationen selbst gegeben haben. Selbstbestimmte Familienplanung anstatt einer, die aus der Not geboren ist, wenigstens ein paar Kinder überleben zu sehen. Und weil das Ziel so wichtig ist, bekräftigt die Agenda es ein zweites Mal, diesmal unter Punkt 5 zur Gleichstellung der Geschlechter. Einziger Schönheitsfehler: Es ist nicht das erste Mal, dass die Vereinten Nationen dieses Ziel erklärt haben. Seit 1954 haben sie 5 große Konferenzen zur Bevölkerungsentwicklung abgehalten, zuletzt 1994 in Kairo. Damals war noch ein gewisser Bill Clinton Präsident der USA. Einer der Punkte des damaligen Schlussberichts war genau Familienplanung.
Viel Lärm also um sehr wenig. Aber im geheimen Leben der Frauen des Baba Segi interessiert sich sowieso niemand dafür, was man in New York am Sitz der Vereinten Nationen über Bevölkerungswachstum beschließt. In dieser fiktiven polygamen Ehewelt des nigerianischen Patriarchen zählt nur eines: Wie hält Frau den Baba bei Laune? Und wie die anderen giftigen Ehefrauen auf Abstand?
Bolanle hätte wissen müssen, wie sehr ihr Einzug unseren Haushalt verändert. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem sie den Fuß über die Schwelle dieses Hauses setzte, denn an diesem Abend teilte Iya Segi uns die wöchentlichen Rationen zu. An dem Tag war unsere Hausmutter schweigsam. Der Knoten in ihrem Hals bewegte sich auf und ab wie die Perlen an den Hüften einer Tänzerin. Iya Femis Kopf glühte. Sie wollte das Blut der neuen Ehefrau, die ihren Platz als neueste, jüngste, knackigste Ehefrau eingenommen hatte. Ich sorgte mich bloß, dass Bolanles Einzug den Turnus beim Sex durcheinander bringen würde. Normalerweise wanderte Baba Segi von Frau zu Frau, fing dabei jede Woche mit Iya Segi an. Am Donnerstag begann der Kreislauf von Neuem und er konnte sich aussuchen, mit wem er die Sonntagnacht verbrachte. Normalerweise belohnte Baba Segi da die Frau, die ihre Nacht wegen der Monatsblutung verpasst hatte. Manchmal war ihm bewusst, dass er eine Frau übertrieben ausgeschimpft hatte, dann bekam die den Sonntag. Meistens bekam Iya Femi den Sonntag, weil sie ihn mit ihrem Erdnusseintopf mit Krabbensoße ihren Jamsbällchen lockte. Ein Mann mit mehr Scharfblick hätte seine Sonntage gleichmäßiger verteilt. Jetzt mit der neuen Frau bekam eine von uns bloß eine Nacht pro Woche. Vielleicht ging Iya Segi deshalb so viel im Kopf herum, weil ihr klar war, dass sie das sein würde. Sie war die Älteste. Sie hatte ihn 15 Jahre lang gehabt und kam langsam in das Alter, in dem es unnatürlich wurde, wenn man seinen Ehemann zu sich ins Bett lockte. Es spielte keine Rolle für sie, dass sie über seine Gedanken herrschte, mit ihm nach Belieben umsprang. Manche Frauen wollen einfach alles.
Hart war der Tag. Wehret den Fluchtursachen, die Kanzlerin in Afrika. 3 Staaten hat Angela Merkel im Eiltempo absolviert. Sie will zeigen, wir tun was gegen Flucht und Migration. Sie tut das nicht allein. Auch die EU-Kommission will nicht den Vorwurf auf sich sitzen lassen. Sie schaue tatenlos den Wanderbewegungen aus Afrika nach Europa zu. Was sie vorhat, nennt die Kommission Migrationspartnerschaften. Und sie setzt dort an, wo die Kanzlerin gerade war, im Sahelstaat Niger, genauer in der Schleusermetropole Agadez. Unser Westafrika-Korrespondent Jens Borchers hat sich dort umgesehen, was die EU-Kommission vorhat.
Der Wüstenort Agadez ist eine Drehscheibe für die Migration aus Westafrika. Hier blühen der Schleuserhandel und das Transportgeschäft Richtung Libyen und Algerien. Genau deshalb versucht die Europäische Union hier mit einem sogenannten multifunktionalen Aufnahmezentrum das Problem direkt anzugehen. Die Begrüßung ist freundlich im multifunktionalen Aufnahmezentrum von Agadez. In dieses Zentrum kommen nur diejenigen, die gar nicht mehr weiter wissen. Die Migranten müssen klar sagen, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Das ist die Bedingung für die Aufnahme, betont Azawa Mahaman, der Leiter des Zentrums. Das ist ein Zentrum für Migranten, die in Schwierigkeiten sind. Menschen, die aus Libyen oder Algerien zurückgekehrt sind und nichts mehr haben. Sie sind hierher gekommen, um Hilfe zu bekommen. Medizinische Hilfe, Essen und psychologische Betreuung. Die Europäische Union hofft, auf diese Weise weit vor dem Mittelmeer Menschen zur Umkehr bewegen zu können, indem sie ihnen Hilfe bei der Rückkehr nach Hause anbietet. Das Problem dabei ist, das Zentrum wird nicht wirklich akzeptiert. Die meisten Migranten zeigen keinerlei Interesse. Das ist die erste Schwierigkeit, auf die die Europäische Union stößt, wenn sie Länder wie Niger dazu bringen will, Migranten aufzunehmen, um sie dann in ihre Heimat zurückzuschicken. Das zweite Problem ist ein anderes. In Agadez wird enorm viel Geld verdient mit der Migration. Afagak heißt einer der vielen Schleuser hier. Seinen richtigen Namen verrät er natürlich nicht, zu gefährlich. Aber der Schleuser Afagak erzählt von den ausgezeichneten Geschäften und auch davon, wie diese Geschäfte geschmiert werden müssen, damit sie weiterlaufen. Die Polizei nimmt Geld von den Migranten, die Nationalgarde nimmt auch Geld von den Migranten, die Leute vom Zoll auch. Auch wenn es per Gesetz verboten ist, sie nehmen das Geld. Das bedeutet, die Europäische Union müsste gemeinsam mit der Regierung von Niger ein Rezept finden, um diese grassierende Korruption bei Polizei, Militär und Zoll einzudämmen. Nur dann könnten auch die Grenzen von Niger wirksam geschützt werden. Hinzu kommt, dass diejenigen, die vom Menschenschmuggel in Agadez leben, eine wirtschaftliche Alternative brauchen. Der Bürgermeister der Stadt fragt ganz offen, wovon sollen die Schleuser denn künftig leben? Die dritte Schwierigkeit für eine Migrationspartnerschaft, das sind die Eifersüchteleien von Politik und Verwaltung in Niger. Die selbstbewusste Provinzverwaltung von Agadez will nicht, dass die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union über die Zentralregierung von Niger läuft. Der stellvertretende Vorsitzende der Regionalversammlung von Agadez, der will etwas anderes. Die Europäische Union müsste direkt mit uns, mit der Regionalversammlung, zusammenarbeiten. Sie müsste uns als staatlichen Partner akzeptieren. Das will wiederum die Zentralregierung von Niger nicht. Die Geldströme würden dann an ihr vorbeifließen. Das sieht man nicht so gerne in der Hauptstadt Niamey. Die Europäische Union steht also vor mindestens drei kapitalen Problemen, wenn sie Migrationspartnerschaften abschließen will. Dem Desinteresse der Migranten selbst, der grassierenden Korruption bei Polizei und Militär und vor der Frage, mit welchen staatlichen Partnern Maßnahmen so umgesetzt werden können, dass sie dann auch wirksam werden.
Aber dennoch, das Transitland Niger ist ein Schlüsselstaat für Europa, für die Kanzlerin, für die EU-Kommission. Und mit dieser Zuschreibung Schlüsselstaat hat Niger eine beachtliche Karriere im Kampf um Aufmerksamkeit und Geld absolviert. Professor Georg Klute, Ethnologe an der Uni Bayreuth und Kenner der Sahelzone. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Kanzlerin hat auf ihrer sehr kurzen Afrika-Reise mit den Staatspräsidenten von Niger und Mali gesprochen. Heute ist sie in Äthiopien. Das verlangt auch das Protokoll, dass sie mit diesen Leuten redet. Aber mit wem muss man denn eigentlich im Niger reden, wenn es um gesellschaftliche Werte geht? Also zum Beispiel darum, Mädchen nicht so früh zu verheiraten, nicht so früh Mütter zu werden.
Ja, die Kanzlerin muss natürlich auch mit dem Präsidenten reden und mit den Regierungen reden, aber sie muss auch in die Regionen gehen, von denen aus die Migranten eben die weite Reise über die Sahara und dann über das Mittelmeer antreten. Und eine dieser Städte, das wurde ja in Ihrem Beitrag erwähnt, ist die Stadt Agadez. Also ich denke schon, dass es wichtig wäre, dass über die Kanzlerin und dann über die deutsche Entwicklungshilfe dort vor Ort unmittelbar eingegriffen wird.
Ja, aber die EU und natürlich auch die Kanzlerin stimmt ihre Migrationsprojekte, die EU nennt es Migrationspartnerschaft, mit gewählten Politikern im Niger ab. Redet sie also mit falschen Leuten?
Es gibt ja nicht nur gewählte Politiker auf der nationalen Ebene, sondern nach der Reform der Dezentralisierung gibt es auch gewählte Politiker in den Gemeinden, in den ländlichen und in städtischen Gemeinden und in den Regionen. Wir haben eben eine Originalstimme gehört von dem stellvertretenden Präsidenten der Regionalversammlung von Agadez. Also Gemeindevertreter und Regionalvertreter sind auch gewählt und sind auch Ansprechpartner. Mhm.
Wir haben bis hierher in der Sendung gehört, wie bringt man
man kann nicht Geburtenkontrolle von oben dekretieren. Hier habt ihr Kondome, hier sind die Pillen. Jetzt seht mal zu, dass es weniger wird. Alle sagen, es braucht Bildungsprojekte. Sie haben eines. Möchten Sie uns darüber mehr erzählen?
Ja, wir haben seit jetzt 12 Jahren etwa einen kleinen Verein, der sich zunächst in Mali und dann in Niger eingesetzt hat für Bildung, vor allen Dingen für berufliche und handwerkliche Ausbildung und Weiterbildung. Wir haben Schulen unterstützt, Schulen gebaut zunächst, haben dann aber Leute gefördert, die Elektriker, Schreiner, Metallhandwerker, Krankenschwestern, Hebammen oder Laborantinnen werden und glauben, dass eine gute berufliche Ausbildung eine Grundlage schaffen kann, später sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Was nun die Mädchen angeht, dann hat man festgestellt, nicht nur im Niger, sondern allgemein festgestellt, dass eine berufliche Ausbildung oder eine berufliche Bildung zunächst und dann eine Beschäftigung in diesen Berufen das Heiratsalter nach oben bringt, sodass die Mädchen nicht mehr so früh heiraten und dann nicht so lange auch Kinder bekommen und viel weniger Kinder bekommen.
So, was kostet denn das pro Person, was Sie bislang an Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen haben?
Also wir haben unterschiedliche Modelle ausprobiert und dann auch verwirklicht. Eine 3-jährige Ausbildung etwa zur Laborantin mit einem staatlichen Diplom kostet einschließlich eines monatlichen Stipendiums von 50 Euro etwa, das ist auch das staatliche Stipendium an Universitäten, kostet weniger als 5.000 Euro. Eine Ausbildung zu einer Grundschullehrerin kostet etwa 1.500 Euro und eine Ausbildung zum Handwerker circa 1.000 Euro. Also diese Ausbildung ist eigentlich ungemein billig im Vergleich zu dem, was sonst in der Entwicklungshilfe ausgegeben wird. Und ich denke, dass Deutschland mit seinem Modell des dualen Systems hier gute Hilfestellung leisten könnte.
So, dann frage ich jetzt mal was ganz Ketzerisches. Sind diese 17 Millionen, die die Kanzlerin für den Niger in Agadez zugesagt hat, dann nicht ganz falsch eingesetzt? Und weit mehr, womöglich weit weniger effizient als das, was Sie uns hier eben schildern?
Ich weiß nicht ganz genau, wofür diese 17 Millionen ausgegeben werden sollen.
Für ein Migrationszentrum, wo sozusagen ersetzt wird, was die Schleuser bislang an Migranten verdient haben. So habe ich es verstanden.
Ja, ich habe dieses Zentrum auch selbst besucht und was in Ihrem Beitrag genannt worden ist, das stimmt. Das Zentrum wird eigentlich nur von denjenigen angegangen oder angelaufen, die in der Migration gescheitert sind. Ich denke vielmehr, man müsste versuchen, einmal schulische Bildung, dann berufliche Ausbildung und drittens als dritte Komponente auch die Förderung von Arbeitsplätzen vor allen Dingen in den Fokus nehmen und sich da engagieren. Nur ein Zentrum aufzubauen, das hilft natürlich nur solchen Leuten, die es eh nicht geschafft haben und die hier eine Hilfe bekommen.
Auch für Sie, Professor, an Sie, Professor Klute, die Frage, die ich vorhin schon einem anderen Gesprächspartner gestellt habe. Es besteht hoher Druck auf die EU, darüber braucht man ja gar nicht zu reden. Würden Quoten für jährliche legale Migration nach Europa helfen?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich nehme an, dass solche Quoten ja auch gebunden sind an bestimmte Qualifikationen. Also etwa, wann würde eine Quote für Tischler oder eine Quote für Automechaniker ausschreiben? Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute aus dem subsaharanischen Afrika eine solche berufliche Ausbildung überhaupt haben. Diejenigen, die sehr gut ausgebildet sind, die haben eher die Möglichkeiten, in ihren Ländern zu bleiben und auch dort gutes Geld, also alles ist relativ, aber auch dort eben gutes Geld zu verdienen, um nicht den Entschluss fassen zu müssen, aufzubrechen.
Es gibt also nicht die Schlüsselmaßnahme überhaupt, um diese Migration aufzulösen. Erläuterungen des Bayreuther Ethnologen Georg Klute. Besten Dank. Und was machen gerade die Frauen des Baba Segi? Wir blättern in diesem Roman nicht nur aus Vergnügungssucht. Die Autorin führt uns tatsächlich in eine geheime Welt, über die wir in Europa meist sehr verquaste Vorstellungen pflegen. Sie führt uns in die Welt polygamer Beziehungen, die ja auch eine der Ursachen für das Bevölkerungswachstum Afrikas sind. Kinder stärken nämlich die Stellung jeder Frau in der Ehe.
Komm mit in mein Zimmer, sagte sie. Ich habe eine gute Seife, mit der du dich waschen kannst. Du bekommst auch was zum Anziehen. Deine Lumpen können nicht im Haus bleiben. Während sich ihre Lippen bewegten, hatte sie die erloschenen Augen auf Baba Segi gerichtet, damit dem ja kein Wort entging. Dann hob sie ihren Sohn auf die Hüfte und rügte mich für mein Schweigen. Du bist jetzt eine Ehefrau, kein Kind. Bedank dich bei deinem Mann und komm mit. Einige Monate später klopfte sie mitten in der Nacht bei mir. Sie musste unter Baba Segi hervorgekrochen sein, denn damals gab es nur uns beide. Sie hatte Baba Segi 4-mal die Woche, ich 3-mal. Liebend gerne hätte ich meine Nächte auch hergegeben. Es gab Wochen, da hatte ich derartige Schmerzen, dass ich kaum sitzen konnte. Werd schnell schwanger oder er fängt an, dir irgendein bitteres, von Medizinmännern zusammengemischtes Gebräu einzuflößen, bis dein Bauch im Schlaf rumort, sagte sie. Wochenlang hielten ihre Worte mich nachts wach. Dann, wie sie vorhergesagt hatte, fragte mich Baba Segi eines Tages, was denn mit meinem Unterleib nicht in Ordnung ist. Wenn dein Vater mir eine faule Frucht verkauft hat, kriegt er die zurück.
H2 der Tag, wehret den Fluchtursachen, die Kanzlerin in Afrika. Wir haben Angela Merkel im Niger begleitet. Wir hörten das nette Bienvenue des kleinen Schulmädchens in Niamey. Wir hörten Prognosen über das Bevölkerungswachstum in der Sahelzone und den Ländern südlich der Sahara. Und hinter all dem lauert die Annahme, es wird ein Exodus aus Afrika über uns kommen. Ist das Panikmache oder realistische Erwartung? Jens Borchers, Sie sind unser Mann in Nord- und Westafrika. Mali und Niger gehören zu Ihrem Berichtsgebiet. Steht die Leitung?
Die Leitung steht.
Ah, super. Also, wie stichhaltig ist die These vom Exodus? Heute wurde in einer großen Frankfurter Zeitung die Zahl 50 Millionen Menschen genannt. Ist das realistisch?
Ich glaube, man muss sich sehr genau angucken, über was man genau spricht. Der Großteil der Menschen, die sich entweder als Flüchtlinge oder als Migranten in Afrika bewegen, die bleiben auf dem Kontinent selbst. Das hat mit zweierlei zu tun. Erstens, viele wirklich arme Menschen, die können sich eine Migration Richtung Europa überhaupt nicht leisten, weil sie kein Geld haben, um Schleuser zu bezahlen. Mhm. Viele Menschen, die vor Konflikten fliehen, also wirklich im Sinne der Definition der Vereinten Nationen Flüchtlinge sind, die gehen meistens in die Nachbarländer oder in Regionen ihres eigenen Landes, wo der Konflikt eben nicht tobt. Diejenigen, die es tatsächlich dann bis in Richtung Europa schaffen oder es sogar bis nach Europa schaffen, das ist im Vergleich dazu eine relativ kleine Zahl. Zweiter Punkt, Forscher haben festgestellt, dass die Ziele derjenigen, die sich eine Migration nach außerhalb von Afrika leisten können, mittlerweile ihre Migrationsziele deutlich diversifiziert haben. Viele versuchen, in die Golfstaaten zu kommen. Viele versuchen, nach Australien, Ozeanien zu kommen. Mittlerweile gibt es sogar Tendenzen, die sagen, dass versucht wird, eher nach China, eher nach Russland beispielsweise zu kommen. Also insofern der große Exodus, damit muss man, glaube ich, vorsichtig sein.
Auf dem Etikett dieser Reise der Kanzlerin steht Fluchtursachenbekämpfung und sozusagen unten drunter steht Migrationspartnerschaft. 17 Millionen hat die Kanzlerin dem Niger zugesichert. 1 Milliarde wollte aber der nigrische Präsident. Ein ganz schöner Abstand.
Das ist ein ganz schöner Abstand und ich glaube, aus diesem Abstand wird deutlich, welche Interessenlagen da aufeinanderprallen. Denn natürlich stellen Präsidenten wie Muhammadu Issoufou von Niger fest, aha, Europa hat ein völlig neues Interesse an uns gewonnen, das hängt mit der Migration zusammen. Also wird er natürlich versuchen und hat das ja auch der Kanzlerin gegenüber sehr deutlich gesagt, da für sein Land möglichst große Finanzhilfen rauszuschlagen. Als der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Gerd Müller im August in Agadez war, auch im Niger, also an dem Drehkreuz, wo die ganzen Migrationsströme durch den Niger durchlaufen, hat er nach einem Marshallplan für Afrika gerufen. Das hat Präsident Issoufou gegenüber der Kanzlerin wiederholt. Die hat deutlich abgewinkt und hat darauf hingewiesen, dass Länder wie Niger gar nicht in der Lage sind, solche Summen überhaupt sinnvoll und effizient zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte in dieser ganzen Diskussion.
Gilt die Skepsis, Geld sinnvoll zu verarbeiten, auch für Mali, wo man ja anders als im Niger eine sehr prekäre Sicherheitslage hat? Sie kennen Nordmali, dort sind Bundeswehrsoldaten, Sie haben sie mehrfach besucht. Hilft dort mehr Geld, um das Land zu stabilisieren?
Nicht so ohne weiteres, denn Mali ist ein Land, in dem die Bundesrepublik Deutschland auch mit Entwicklungshilfe schon seit sehr langem engagiert ist.
Ja, seit 30 Jahren.
Ganz genau. Jetzt stellt man fest, dass man in der Region Gao beispielsweise, das liegt im gefährlichen Norden, dort, wo es Dschihadistenangriffe gibt, dort, wo sich mittlerweile eine ziemlich breite organisierte Kriminalität entwickelt hat, das heißt, eine extrem prekäre Sicherheitslage herrscht. Wie will ich da tatsächlich effiziente Entwicklungsprojekte aufsetzen? Die würden zwar dringend gebraucht, aber ich habe kaum die Möglichkeit, diese Entwicklungsprojekte wirklich wirksam und effizient zu kontrollieren, denn welcher deutsche Entwicklungshelfer wird denn in die Region Gao gehen, angesichts der Sicherheitsprobleme, die es dort für Europäer gibt?
Jens Borchers, Sie und ich, wir wollen, glaube ich, beide nicht diese Reise in die Tonne treten, jedenfalls nicht in Bausch und Bogen. Zum Schluss Ihre Einschätzung. Wofür nützte das? 3 Tage, ein Kurztrip? Ist es das am Ende, wir haben unseren Blick dahin gerichtet?
Da kommt darauf an, wie nachhaltig das Ganze wirklich gemeint ist. Man muss ja als Fakt festhalten, immerhin gab es jetzt mal die offizielle Reise einer deutschen Regierungschefin in 2 der ärmsten Länder der Welt. Das hat es noch nie gegeben. Noch nie war ein Bundeskanzler vorher offiziell in Mali oder im Niger. Die Frage ist dann aber, wenn man jetzt tatsächlich erkannt hat, wie die Kanzlerin es ausgedrückt hat, man muss sich mehr um afrikanische Länder kümmern, weil es auch eine deutsche Interessenlage berührt, nämlich die der Frage, kommt da noch mehr Migration zu uns, ja oder nein, dann muss man das sehr langfristig anlegen und dann muss man versuchen, es wirklich sehr effizient und mit den entsprechenden Kontrollen anzugehen. Aber dann spricht man nicht über ein Engagement von 2, 3, 4 Jahren, sondern dann reden wir über Dimensionen von Jahrzehnten.
Jens Borchers, besten Dank für Ihre Einschätzungen. Fluchtursachenbekämpfung, Migrationspartnerschaft, mehr Geld. Es klingt nach politischer Rationalität, ist aber eine mit Haken und Ösen. Es muss sich in Afrika bewähren, nicht auf den Schreibtischen von Politikberatern und Ministerbüros. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter und dieser großartige malische Musiker heißt Wieu Farka Touré.